Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Anina, die uns von ihrer ersten Schwangerschaft und Geburt erzählt. Anina hatte sich eine Hausgeburt gewünscht, doch letztendlich kam ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt und Anina war unter Vollnarkose, was natürlich ein großer Schock für sie war. Und wir reden unter anderem in dieser Folge auch darüber, wie sie diesen Schock und das Trauma der Geburt verarbeitet hat und immer noch verarbeitet. Und Anina hat während der Aufnahme vergessen zu erwähnen, dass während des Wochenbetts ihr es total geholfen hat, dass sie die Wochenbettboxen vom Women's Nature Vienna sich hat liefern lassen und dadurch sehr gut versorgt war, was die Ernährung anging, das Essen im Wochenbett. Und es war ihr ganz wichtig, dass ich das hier in diesem Intro nochmal erwähne. Und das ist dann eigentlich auch schon eine schöne Überleitung zur Folge kommende Woche. Kommende Woche spreche ich mit Sarita vom Women's Nature Vienna über die Geburt ihrer Tochter. Sarita hat in Folge 77 schon von ihren ersten beiden Geburten erzählt. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, kann das diese Woche noch tun, bevor dann Saritas dritte Geburt im Podcast kommt. Aber jetzt erstmal viel Freude mit der Geburtsgeschichte von Anina. Hallo und herzlich willkommen, Anina. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, ja, davon zu erzählen und dabei zu sein.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich heiße Anina. Ich bin 27 Jahre alt und wohne mit meiner kleinen Tochter und meinem Freund in Wien.
Bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt von deiner Tochter anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Und was sind vielleicht auch so die Geschichten, die deine Mutter oder deine Eltern dir von dem Tag deiner Geburt erzählt haben?
Also von meiner eigenen Geburt weiß ich, dass die recht einfach und angenehm war. Und meine Mutter wohl dachte, ah, schade, dass es schon vorbei ist. Also ich bin das zweite Kind, ich habe noch eine größere Schwester, wo ich weiß, dass die Geburt eher mühsam war. Und meine Mutter auch an die erste Geburt ein bisschen weniger Erinnerungen hat. Aber das hat wohl lang gedauert und war eher anstrengend und eben dann bei mir beim zweiten Kind war es flotter und hat ihr Spaß gemacht. Und sie meinte, sie ist immer so herumgetänzelt und ich glaube, es war ein positives Erlebnis, wie ich das verstanden habe.
Klingt schön, ja. Die Schwangerschaft von deiner Tochter, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Das war eine große Überraschung. Also ich glaube, im Februar letzten Jahres, Mitte, Ende Februar hatten mein Freund und ich unser erstes Date und im April war ich plötzlich schwanger.
Oh, ging sehr schnell.
Genau. Also nicht geplant.
Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Also ich hatte schon eher ein Gefühl, aber ich wollte es irgendwie nicht so ganz zulassen, weil ich mir gedacht habe, ah, es stimmt wahrscheinlich eh nicht. Also ich hatte eigentlich immer einen sehr regelmäßigen Zyklus und dann ist einerseits die Periode ausgeblieben und ich dachte aber, wir hatten beide gleichzeitig Corona Anfang April. Und dann dachte ich, ja, das ist vielleicht deswegen, weil der Körper noch so ein bisschen angeschlagen ist. Und ich habe aber auch so gemerkt, ich hatte irgendwie so ein starkes Brustspannen, was ich sonst schon kannte vor der Periode, aber nicht so arg. Und ja, es ist mir so schwer gefallen, das zu differenzieren, weil ich hatte so lange Magenprobleme und dann hatte ich eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht und ich hatte dann so ein ganz starkes Ziehen im unteren Rücken und so. Und dann dachte ich, ah, vielleicht kommt das noch davon, dass da irgendetwas noch gereizt ist. Also ich hatte so viele Symptome, die ich nicht so kannte in dem Ausmaß und dachte dann immer, ah, das ist jetzt vielleicht von Corona oder das ist jetzt von dieser Untersuchung. Aber irgendwo dachte ich mir schon, aha, vielleicht hatte sich einfach mein Eisprung verschoben. Genau.
Und
Also
dann
eben,
hast
es
du
war,
den Test gemacht?
den habe ich, ich glaube, das, da habe ich noch eine Woche gewartet. Und dann war das ja auch ein bisschen eine Odyssee, weil ich habe einen Test gemacht, aber halt abends und mit ganz voller Blase. Also ich hatte mir diese Beschreibung nicht durchgelesen. Und dann habe ich, glaube ich, damit es auch ganz sicher stimmt, während dem ganzen Toilettengang die ganze Zeit drauf gepinkelt. Und eigentlich soll man das ja nur kurz. Genau, und dann war der Test negativ. Und irgendwie hat mir aber dann schon ein Gefühl gesagt, nein, das stimmt, glaube ich, nicht. Weil ich habe dann auch angefangen, so weinerlich zu werden. Und dann habe ich, und eben meine Brüste sind sehr angeschwollen und gespannt gewesen. Und dann habe ich in der Arbeit plötzlich zu weinen angefangen, weil ich an einen Artikel oder einen Buchkapitel gedacht habe, das ich kürzlich gelesen hatte, wo es um meine Abtreibung ging. Und dann ist mir das eingefallen und ich habe total angefangen zu weinen. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist einfach ganz anders. Und dann habe ich ständig geweint, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich essen soll. Also so ganz komisch. Und dann dachte ich mir schon irgendwie, ich glaube, das stimmt doch nicht, der negative Test. Und dann, mein Freund dachte das auch schon. Und dann hatte ich einen Frauenarzttermin sowieso, so einen routinemäßigen. Und dann dachten wir, okay, wir warten jetzt bis dahin und dann wird die uns wohl mehr sagen können. Und dann war ich bei der Frauenärztin und man hat aber beim Ultraschall noch nichts gesehen. Und dann meinte sie auch, nein, sie glaubt, das ist wegen Corona, dass ich keine Periode habe, aber sie macht sicherheitshalber noch einen Test. Und dann eben habe ich dort noch mal einen Test gemacht oder sie hat den für mich gemacht. Und dann dachte ich mir aber schon, na ja, man muss ja ganz am Anfang eine Urinprobe abgeben. Und dann dachte ich mir schon, ach, da wird jetzt fast nichts rauskommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Und dann kam sie eben zurück und meinte, ja, so ein ganz leichter Strich. Sie kann es mir jetzt nicht eindeutig sagen. Ich soll in 5 Tagen noch mal einen Test machen. Und dann dachte ich mir schon, oh je, wie kann das jetzt sein, dass es immer jetzt noch keine Gewissheit gibt? Genau. Und dann habe ich erst 5 Tage später zu Hause einen Test gemacht, mir auch noch mal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Und an dem Tag, wo ich wusste, dass ich den Test mache, bin ich schon um 5 Uhr mit Herzklopfen aufgewacht und dann zitternd am Klo gesessen. Und dann kam das ganz schnell, das Ergebnis, dass ich eben schwanger bin. Genau. Aber ich glaube, es hat so 10 Tage oder 2 Wochen gedauert vom ersten Test, bis es dann ja nochmal bestätigt wurde.
War dein Freund dabei bei dem Test?
Nein, war der nicht. Es war ein bisschen eben, das sollte ich bei der Familienkonstellation sagen, mein Freund hat auch schon einen größeren Sohn, der ist schon ein Teenager und der war das Wochenende bei ihm zu Besuch. Genau, und deswegen waren die beiden bei ihm zu Hause und hatten ausgeschlafen.
Und hast du ihn dann gleich
Und
angerufen oder ihm eine Nachricht geschickt?
ich wollte und sein Handy war aus, weil er keinen Akku hatte. Und dann war ich eben ganz schön, bin ich so total auf Nadeln gesessen. Weil eigentlich war es nie meine Vorstellung, dass ich das am Telefon erzähle. Und gleichzeitig dachte ich mir, boah, ich kann das nicht für mich behalten. Genau, und dann habe ich es aber einer Freundin dann erzählt, weil ich immer wusste, die steht schon um 6 auf. Und ich hatte das Gefühl, irgendwo muss ich das jetzt loswerden. Genau. Dann habe ich der das erzählt. Und dann erst, ich glaube, am Nachmittag meinem Freund.
Ja, wie war das für euch in der Beziehung? Weil ihr wart ja jetzt recht frisch zusammen. War irgendwie gleich klar, okay, das kriegen wir zusammen hin?
Ja, was schon, weil es irgendwie, also wir wussten beide voneinander, dass wir einen Kinderwunsch haben und das, glaube ich, auch für uns so eine Bedingung war, dass wir ja uns weiterhin treffen wollen, weil für mich eben klar war, ich würde jetzt nicht irgendwie einen Mann daten wollen, für den klar ist, er will keine Kinder und ich glaube, für ihn war es umgekehrt auch so, dass er wusste, er hätte gern noch ein Kind und ich meine, und ich glaube schon, dass ich irgendwann relativ bald gefragt habe, was würden wir tun, angenommen, ich sollte schwanger werden, weil es oft irgendwie so, ich dachte mir, man spricht so oft gar nicht darüber, aber ich finde, es ist schon wichtig zu wissen. Also klar kann man es nicht theoretisch vorher beschließen, was dann wäre, aber mir war es irgendwie wichtig, das mal angesprochen zu haben. Genau, und deswegen haben wir uns eigentlich beide von Anfang an gefreut, obwohl wir uns schon gedacht haben, ups, das ging jetzt schnell, wir wohnen nicht mal zusammen. Wir kennen uns noch kaum, aber es war trotzdem gleich eine Freude da von beiden Seiten.
Sehr schön. Bist du dann gleich nach dem Wochenende wieder zu deiner Ärztin gegangen oder wie seid ihr weiter vorgegangen und in der wievielten Woche warst du denn dann, als du den positiven Test hattest?
Ich glaube, ich war wahrscheinlich in der 5. oder 6. Woche, als ich den positiven Test hatte und meine Ärztin hatte gesagt, ich soll sie dann anrufen, wenn ich, sollte ich ein positives Testergebnis haben. Und dann hat sie mir aber nur am Telefon gesagt, ja, sie gratuliert mir, sie betreut aber keine Schwangerschaften mehr, weil sie eben schon in Teilpension ist und ich muss mir jetzt wen anders suchen und ich könnte doch zu ihrem Kollegen gehen. Dann habe ich den angerufen und der hat mich dann meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein zu schnell herbestellt, weil er auch wusste, dass man in der Vorwoche noch nichts gesehen hat. Und dann wollte der aber schon irgendwie, dass ich in derselben Woche noch komme. Und da hat man dann zwar schon gesehen, dass sich da etwas eingenistet hat, aber man hat natürlich noch keinen Herzschlag gesehen, was mich sehr beunruhigt, oder nicht beunruhigt, aber er meinte dann, ja, aber ich gratuliere Ihnen erst, wenn ich einen Herzschlag sehe. Und dann dachte ich mir so, hä, aber warum sollte ich denn dann jetzt schon vorbeikommen? Genau.
Nur reine Neugier, Privatarzt oder Kassenarzt?
Privat.
Ja, okay.
Genau. Ja, also da habe ich dann auch gewechselt, weil ich wollte nicht bei einem Mann sein. Und es war dann nur, weil ich habe dann zuerst versucht, eine Ärztin auf Kassa zu finden. Aber ich wurde bei allen eigentlich verwiesen, dass ich, dass sie erst in einem Jahr oder einem Dreivierteljahr wieder neue Patientinnen nehmen. Und oder manche haben gesagt, sie betreuen nur Kinderwunschpatientinnen. Also es war sehr schwierig, jemanden zu finden dann. Genau, und ja, dann war ich einmal bei dem Arzt und dann habe ich aber gewechselt.
Ja, von der Günnensuche hier in Wien kann ich auch ein Liedchen singen.
Mhm,
aber
das
mittlerweile
kann ich mir
habe ich
vorstellen.
Einen, mit dem ich sehr zufrieden bin, einen Kassenarzt. Aber als du dann eine Ärztin gefunden hast und dann ein Herzschlag zu sehen war, wie ging es dir dann?
Gut, also es hat einige Zeit gedauert, weil die war total entspannt und meinte dann, ja, eben da warten wir jetzt mal. Und ich glaube, wann war ich dort? Ich glaube, dann irgendwas zwischen der 11. und der 13. Woche. Also die meinte, ich soll mich mal entspannen und jetzt die Zeit genießen. Und sie, also ich soll dann einfach erst dann später wiederkommen. Ja, und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich hatte schon immer so ein bisschen Sorge, weil ich sehr erledigt war körperlich davor schon, eben weil ich ja eben zuerst gerade Corona hatte und ich hatte gesagt, dass ich so ja auch Probleme mit dem Magen hatte und ich habe mich einfach immer sehr erschöpft gefühlt, dass ich mich immer gefragt habe, okay, ist das gerade der richtige Zeitpunkt für meinen Körper sozusagen?
Mhm.
Und ich war richtig müde im ersten Trimester. Also ich hatte schon das Gefühl, mein Körper arbeitet da richtig. Ich meine, ist ja auch klar, dass der arbeitet, aber manchmal dachte ich mir schon, puh, mal schauen, ob er das schafft. Also da hatte ich schon so eine Unsicherheit irgendwie.
Und hast du dir in der Zeit schon eine Hebamme dann auch gesucht, die dich begleiten konnte?
Mhm. Ja, das habe ich recht früh, weil ich eben wusste, dass es in Wien nicht so viele gibt. Und dann habe ich eine Freundin von mir, hatte eine schöne Hausgeburt und war sehr begeistert von der Hebamme. Und dann habe ich bei der angefragt und die hatte dann auch noch Zeit im Geburtszeitraum. Genau.
Und ging dann denn die Müdigkeit im zweiten Trimester weg oder wie hast du dich dann noch so gefühlt in deiner Schwangerschaft körperlich?
Das hat ziemlich lang gedauert. Also im ersten Trimester war ich so eben richtig arg müde. Ich bin an manchen Tagen erst um 18 Uhr aufgestanden, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht. Und ich hatte eben so arge Übelkeit und das hat schon ein bisschen länger gedauert. Also bei mir ging das nicht gleich mit der 12., 13. Woche weg, auch nicht die Übelkeit.
Hast du dich auch übergeben oder war dir nur schlecht?
Beides. Also ich habe mich manchmal, und nicht nur in der Früh, ich habe mich auch am Abend übergeben.
Mhm.
Also und ich hatte es echt für 2 Wochen, glaube ich, war mir echt rund um die Uhr ganz schlecht. Also wirklich mies, dass ich dann auch kurz das Gefühl hatte, ich kann die Freude gerade nicht so spüren, weil ich fühle mich so mies. Ich bin dann oft einfach nur rumgelegen, war hundemüde und wusste nicht, was ich mit meiner Übelkeit machen soll. Ja, und gleichzeitig hatte ich immer Hunger und mir hat vor allem gegraust. Also das war ein bisschen anstrengend und das hat aber ein bisschen länger gedauert, genau. Also es ging, ja, vielleicht zu Ende des vierten Monats vorbei, aber ich habe die ganze Schwangerschaft, eigentlich war ich eher müde. Also ich hatte jetzt auch nicht, wie dann viele beschreiben, das zweite Trimester hatten sie so viel Energie, das war bei mir nicht so. Ja.
Du hast ja schon gerade gesagt, du hast dir dann ziemlich schnell eine Hausgeburtshebamme gesucht. Wie war denn dann deine Vorbereitung auch zusammen mit deinem Partner? Und ich meine, dein Partner, hast du gerade erwähnt, hat schon ein Kind, das ist schon ein bisschen älter. Das heißt, da ist die Schwangerschaft und Geburt ein bisschen länger her. War er damals sehr involviert in der Schwangerschaft und der Geburt oder war es für ihn jetzt auch nochmal irgendwie das Thema Hausgeburt vielleicht spannend und neu?
Es war schon, also es war nicht ganz neu für ihn, weil ich glaube, in seinem Freundeskreis gab es die eine oder andere Hausgeburt, aber für ihn war das sehr, also ihm war es immer ganz wichtig, dass es für mich passt und er meinte eben, er unterstützt mich so, wie ich es brauche, weil ich bin ja dann die, die das Kind zur Welt bringt. Also da hatte ich das Gefühl, egal welchen Weg ich gewählt hätte, hätte er mich unterstützt. Also da hat er gar nichts hinterfragt.
Und habt ihr gemeinsam noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder euch sonst wie auf die Geburt vorbereitet?
Ja, also wir haben gemeinsam einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, also für Paare extra, die sich auf eine Hausgeburt vorbereiten. Und dann, ich habe auch mich relativ spät entschieden, dann den Kurs Die friedliche Geburt zu machen. Weil ich von dem Podcast sehr angetan war und ich bei mir schon wusste, dass irgendwo eine Angst sitzt, die mich vielleicht ein bisschen lähmen könnte. Also das hatte ich schon, einerseits war für mich Geburt immer so etwas sehr Natürliches. Deswegen hatte ich mir auch eine Hausgeburt gewünscht, unter anderem auch, weil ich Krankenhäuser irgendwie total bedrückend finde und irgendwie, ja, ich das beklemmend fand, dass ich irgendwie im Krankenhaus, wo eben vor allem Menschen mit Krankheiten sind, ein Kind bekommen soll. Und gleichzeitig wusste ich aber, irgendwo weiter tiefer sitzt da auch irgendeine Angst. Genau, und dann eben habe ich diesen mentalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und im Schwangerschafts-Yoga war ich auch.
Und hattest du das, also du hast gerade diese Ängste angesprochen, hattest du das Gefühl, dass das Hypnobirthing dir da helfen konnte?
Ja, hatte ich schon, aber ich weiß nicht, irgendetwas hatte ich auch das Gefühl, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, was es war. Dachte mir vielleicht, eben hätte mir doch ein Kurs so in Person besser getan, weil der friedliche Geburtkurs ist ja ein Online-Kurs, den man selbstständig dann macht. Ja, also es war mal so. Ich hatte schon das Gefühl, dass es mir hilft. Aber eben irgendetwas hatte ich das Gefühl, steckt da vielleicht noch. Und da konnte ich aber gar nicht genau sagen, woher das war, weil ich jetzt persönlich in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht so, ich glaube jetzt nicht so wahnsinnig unangenehme Geburtsgeschichten kannte, meiner Erinnerung nach.
Ja. Und hattest du eine Möglichkeit, damit vielleicht deinem Partner oder auch deiner Hebamme drüber zu sprechen, über dieses undefinierbare Gefühl der Angst?
Mit meinem Partner schon. Bei meiner Hebamme habe ich es aus irgendeinem Grund nicht so angesprochen. Meiner Erinnerung nach. Weil ich es auch gar nicht greifen konnte. Also sie hat mich dann manchmal gefragt, ob es etwas Spezielles gibt, vor dem ich Angst habe. Und das hatte ich eigentlich nicht. Also ich konnte jetzt nicht sagen, also nicht, dass das jetzt wäre, dass das Kind im Becken stecken bleibt oder was auch immer. Oder dass es wehtut. Also ich konnte es eben nicht genau beschreiben, was es war. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch deswegen nicht angesprochen.
Ja, und ich meine, in der Schwangerschaft passiert so viel. Und ich kenne das auch aus meiner Schwangerschaft, dass man dann manchmal gar nicht einordnen kann, wo jetzt die Gefühle gerade herkommen. Und das muss ja auch nicht immer auf die Geburt bezogen sein.
Ja.
Der Körper fühlt sich komisch an. Dadurch fühlt man sich komisch. Das triggert vielleicht alte Erinnerungen.
Ja.
Ja,
das kann sein.
Ein spannendes Thema, finde ich, aber halt auch schwierig, da irgendwie dann ranzugehen, wenn man gar nicht so genau weiß, wo es herkommt oder was man damit tun soll.
Ja, fand ich auch. Also so ging es mir auch, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht ganz, was ich eben damit tue, wie du sagst.
Ja. Wann ging denn dann die Geburt los? Ja, wie hast du dich auch gefühlt so in den letzten Tagen, Wochen vor der Geburt?
Also ich habe mich sehr fit gefühlt eigentlich. Irgendwann bin ich müde geworden, aber sonst habe ich mich recht fit gefühlt. Also ja, ich bin eben ziemlich lang zum Schwangerschafts-Yoga gegangen und war viel spazieren und habe eben die Wohnung noch weiter eingerichtet, weil wir eben noch, wir sind ja erst in der Schwangerschaft umgezogen. Und irgendwie eben, es ging dann halt nicht los. Was mich dann sehr enttäuscht hat, weil mir relativ früh gesagt wurde, also ich glaube schon beim letzten Ultraschall bei der Gynäkologin, dass das Baby schon super weit unten liegt und ja wohl nicht so lang dauern würde. Und dann hatte sich der Bauch auch schon rechtzeitig abgesenkt und so. Ja, und dann ging es aber eben nicht los. Und dann war eben irgendwann der Geburtstermin. Zudem musste ich dann auch zur Kontrolle ins Krankenhaus. Und da gab es für mich eben so einen Kippmoment, weil erstens eben mein Freund durfte gar nicht mitkommen, noch wegen Corona. Und dann hat alles gepasst und dann beim Verabschieden hat die Ärztin zu mir gesagt, ja, und bei uns ist es so, wenn es dann nicht losgeht, spätestens nach 10 Tagen leiten wir ein zum Abschied. Und irgendwas hat das mit mir gemacht. Also ich wusste eigentlich, es ist noch Zeit, aber irgendwo hat dann in mir so ein Stress angefangen, den ich dann nicht mehr ganz loslassen konnte. Ja, weil ich dann auch wusste, jetzt stehen dann regelmäßige Kontrollen an. Ich glaube, die wollten mich am liebsten jeden zweiten Tag hinbestellen. Und ab da konnte ich mich nicht mehr entspannen. Genau, und dann ging die Geburt eben nicht los. Und ich habe eben jeden Tag, meine Hebamme kam dann auch, ich glaube, jeden oder jeden zweiten Tag auch zur Kontrolle. Und ins Krankenhaus musste ich so jeden zweiten, dritten. Ich weiß, dass ich auch manchmal dann den Termin abgesagt habe, weil ich mir dachte, meine Hebamme kommt eh und mir ist das jetzt zu anstrengend. Und ich habe dann mit jedem Tag, der vergangen ist, auch immer versucht, irgendwie etwas Geburtsförderndes zu tun. Also ich habe dann ja so Tees getrunken. Also ich habe so mild angefangen und dann immer mehr probiert. Ich glaube, an Tag 9 eben habe ich dann auch Rizinusöl getrunken. Mhm. Und es ging eben immer wieder so ein bisschen los und dann ist es wieder abgeebbt. Und eben von dem Rizinusöl ist mir dann einfach nur ja zuerst flau geworden, hatte ich ganz argen Durchfall, dann hat sich so ein bisschen was getan und dann war es wieder weg und ich war eigentlich einfach nur erledigt. Weil ich schon mich dann immer mehr geschleppt habe. Also ich hatte auch das Gefühl, es jetzt langsam zehrt die Schwangerschaft an meinem Körper. Und jetzt reicht's dann auch irgendwie. Genau, aber es ging dann irgendwie nicht los. Ich habe dann auch so Nelkenöl-Tampons und eben natürlich viel Bewegung. Also ich scharfes Essen. Und Eipo-Lösung hat meine Hebamme auch gemacht. Und da war auch der Muttermund, war eigentlich, ich glaube, schon vor dem Geburtstermin so, weiß nicht, vielleicht 1 Zentimeter geöffnet und so, dass es eben immer ausgesehen hat, so, ja, es kommt langsam. Genau, und dann musste ich eben immer wieder ins Krankenhaus und das war für mich jedes Mal so ein Stress, weil zuerst immer Hebammen CTG geschrieben haben, die waren total nett und dann hatte ich danach immer ein Arztgespräch, wo mir ganz oft dann so gesagt wurde, ja, sie spielen russisches Roulette mit dem Leben von ihrem Kind und stündlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es stirbt, obwohl alle Kontrollen gut waren. Aber es war eben, ich glaube, ab Tag 9 hätten sie mich gerne behalten zur Einleitung und ich habe dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, eben solange es meinem Kind gut geht und mir auch, möchte ich eben bis Tag 13, 14 warten, weil mir eben immer gesagt wurde, dass 14 Tage nach Termin ja auch noch normaler Geburtszeitraum sind. Ja.
Und hast du in der Zeit, mir fällt gerade ein, weil du ja auch gesagt hattest, du hattest ja vor deiner Schwangerschaft Corona und vielleicht hat sich der Eisprung da ein bisschen verschoben. Mhm. Warst du dir ganz sicher, dass der errechnete Geburtstermin stimmt?
Nein, war ich eben gar nicht. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Und die meinten dann, naja, so falsch kann das ja nicht sein, weil ich war ja wohl am Anfang mal beim Ultraschall und es stimmt ja eigentlich schon, was die da berechnen.
Okay.
Genau, also darauf sind die nicht so eingegangen.
Hm.
Ja, und ich war dann einfach nur noch verunsichert. Also ich habe total versucht, im Vertrauen zu bleiben, aber ich habe mich in der Zeit, ich war dann auch irgendwie so total weinerlich. Ich musste mich immer sehr auf diese Gespräche vorbereiten, weil ich eigentlich auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Aber ich wusste dann immer, ich würde, wenn ich jetzt dort bleibe und das tue, was die mir sagen, ich würde das nur machen, um es denen recht zu machen und um nicht gepiesackt zu werden. Aber dann dachte ich mir, das ist der falsche Grund. Ich will das ja dann tun, weil ich das Gefühl habe, es ist für mein Baby und mich das Beste. Genau. Und dann ging es aber eben nicht los und dann bin ich an Tag 13 ins Krankenhaus in der Früh, um eben zur Einleitung mich aufnehmen zu lassen. Und das war für mich sehr hart, dass es dann wirklich dazu gekommen ist. Genau. Und durch die Einleitung ging es dann eben los. Das war jetzt eine lange Erzählung auf die Frage, wann es denn dann losgegangen ist.
Ja, aber total wichtig. Und
Ja.
durfte denn dann zur Einleitung dein Freund mit ins Krankenhaus? Weil du hattest ja gesagt, du musstest auch bei diesen Gesprächen, wo du dich schon immer irgendwie fast so ein bisschen in Kampfabwehrstimmung bringen musstest, warst du ja immer alleine. Als es dann
Ja.
quasi losging mit der Einleitung, durfte er da mitkommen?
Ja, das durfte er dann schon. Also zuerst wurde mir noch gesagt, ja, warum soll er da mitkommen? Ist ja nichts Aufregendes. Und dann haben wir eben nochmal gefragt, dann durfte er mit, aber eben nur in den Besuchszeiten durfte er da sein. Also ich glaube, er durfte noch nicht von Anfang an, weil zuerst wurde noch CTG geschrieben und so. Er durfte dann ab dem Zeitpunkt, wo ich eben auf einem Zimmer war. Also das war
Und
dann am Nachmittag.
ja. Und ich meine, in der Zeit fällt mir jetzt ja auch gerade noch ein, du musstest dich ja komplett umstellen von ich plane eine Hausgeburt zu ich gehe jetzt ins Krankenhaus und
Ja.
werde dort eingeleitet. Was in meiner Vorstellung bestimmt auch stressig ist, konnte denn deine Hebamme dich ins Krankenhaus begleiten? Also war die auch eine Beleghebamme in dem Krankenhaus, wo du
Nein,
hospitiert
leider
warst?
nicht. Also das wusste ich auch von Anfang an, dass sie das nicht ist oder dass sie eben nur in ein Privatspital mich hätte begleiten können. Aber ich dachte mir dann, okay, ich fühle mich mit ihr wohl, deswegen nehme ich es jetzt in Kauf, dass es so ist und wenn es anders kommt, dann ist es eben ganz anders. Aber sie hat mich trotzdem versucht zu unterstützen und ich konnte sie eben immer anrufen und sie hat mich auch jedes Mal nach diesen Arztgesprächen sehr beruhigt und ist dann oft nochmal zu uns nach Hause gekommen und hat mich dann nochmal massiert oder ja, akupunktiert auch. Genau, und sie meinte auch, während der Geburt kann ich mich immer melden und hatte aber auch schon dann versucht, mich vorzubereiten und gesagt, sollte es mal nicht weitergehen, ist eine PDA eine gute Option, weil das entspannt dann im Fall vielleicht den Körper wieder und ich kann ein bisschen ausruhen. Also sie hat dann schon auch versucht, mich ein bisschen darauf vorzubereiten und mir aber auch ein gutes Gefühl zu geben.
Sehr schön. Wie wurdest du denn dann eingeleitet? Was wurde als erstes gemacht?
Ich habe da so ein Bändchen eingelegt bekommen. Und nachdem ich untersucht wurde, genau, und das war zum Glück dann eine sehr nette Ärztin, die auch zum ersten Mal dann den Geburtstermin hinterfragt hat und auch meinte, ach, sie glaubt, das wird jetzt alles gut funktionieren, weil der Körper schon total geburtsreif ist. Also es war anscheinend schon alles irgendwie sehr weich und ich glaube, der Gebärmutterhals schon sehr verstrichen. Genau, und ich glaube, der Muttermund war immer noch erst ja bei 1,5 Zentimeter oder so, aber halt so, dass es gut möglich war, das zu legen. Genau, weil das war das Nächste. Wir haben davor dann die Ärzte schon gesagt, ja, es kann ja auch sein, dass die Einleitung nicht funktioniert oder ein paar Tage dauert und deswegen ist es für sie zu spät, wenn ich erst Tag 13 komme, weil Tag 14 ist dann wirklich Geburtstag und wenn dann das Baby nicht draußen ist, dann holen sie es sowieso. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Zeitdruckgefühl.
Und
Genau.
dieses Bändchen, ich vermute, das war dann so ein Prostaglandin-Bändchen.
Genau.
Hat das gewirkt? Hast du einen Effekt gespürt?
Ja, also ich habe recht schnell den Durst meines Lebens bekommen. Ich glaube, ich habe nur getrunken, getrunken, getrunken. Also ich weiß nicht, wie viele Liter. Und dann auch so Herzklopfen bekommen. Das war sehr unangenehm. Zunächst und dann habe ich auch eben immer ein stärkeres Ziehen gespürt, was dann aber eben auch regelmäßiger und stärker geworden ist. Also ich hatte ja davor eben öfter schon so ein Senkwehen- oder Wehengefühl in der Woche davor, aber das ist nie stärker geworden oder irgendwann wieder abgeebbt und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das bleibt jetzt und ist ja regelmäßig. Genau, aber eben mein Kreislauf, dem ging es dann nicht so gut und dann ist auch der Puls vom Baby so hoch gegangen, weil die haben dann eben CTG geschrieben und dann habe ich, glaube ich, eine Infusion bekommen, damit ja, sich der Kreislauf vom Baby und auch meiner erholt und das hat dann auch gut geholfen. Eben, ich hatte auch die ganze Zeit so einen Durst, ich hatte das Gefühl, ich kann das gar nicht reintrinken, was mein Körper da gerade an Flüssigkeit benötigt. Und ich war auch schon sehr erledigt, weil im Krankenhaus ja immer alles total lange dauert. Also ich habe ja schon sehr lange gewartet, da musste man immer die FFP2-Maske tragen und dann die Aufregung und keine frische Luft und so. Also ich war da auch schon ziemlich erledigt. Ich glaube, um 14 Uhr wurde mir das Bändchen gelegt und um 16 Uhr, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, ah, da tut sich jetzt was.
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wenn du gerade schwanger bist und dich auf eine Geburt vorbereitest, dann möchte ich dir das TENS-Gerät wärmstens empfehlen. TENS steht für transkutane elektrische Nervenstimulation und ist ein Gerät, das zur Schmerzlinderung während der Wehen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein kleines, tragbares Gerät, das über Elektroden, die auf deinem Rücken angebracht werden, einen schwachen elektrischen Strom abgibt. Dieser Strom stimuliert die Nerven in deinem Körper und kann die Schmerzsignale, die an dein Gehirn gesendet werden, blockieren, wodurch der Schmerz gelindert wird. Der Hauptvorteil der Verwendung eines TENS-Geräts während der Wehen besteht darin, dass es nicht invasiv ist und keine Medikamente benötigt. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Schmerzlinderung, wie zum Beispiel einer PDA, besteht kein Risiko von Nebenwirkungen oder unerwünschten Reaktionen. Das Gerät beeinträchtigt den Verlauf der Wehen nicht und kann in jeder Phase der Geburt eingesetzt werden. Eine Yogaschülerin von mir, der ich das TENS-Gerät empfohlen habe, schrieb mir neulich, was soll ich sagen, ein Gamechanger. Super einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und das Wichtigste, effektiv. Ich konnte selbstbestimmt die Stromstärke so wählen, dass sie mich gut über die Wehen brachte. Nicht nur meine Hebamme war begeistert, wie gut das funktioniert. Die Stromimpulse erleichterten mir die Geburt so sehr, dass ich in meinem Fall keine zusätzlichen schmerzlindernden Mittel verwenden musste. Ich kann TENS allen werdenden Mamis nur wärmstens weiterempfehlen und werde das Gerät beim zweiten Kind sicherlich wiederverwenden. Mehr zum TENS-Gerät erfährst du über den Link in den Shownotes.
Und wie ging es dann weiter?
Ich glaube, dann gegen 20 Uhr hatte ich das Gefühl, jetzt kommen die Wehen wirklich so alle 2 Minuten und es war auch schon intensiver. Da hätte eigentlich mein Freund nach Hause gehen müssen, aber in dem Zweibettzimmer war an dem Tag nur ich und wir hatten da eine sehr nette Schwester, die da ein bisschen ein Auge zugedrückt hat und meinte, solange kein Arzt ihn bei der Visite sieht, kann er noch ein bisschen bleiben. Genau, aber es war dann so ein komisches Gefühl von warten, wie es denn jetzt weitergeht, weil mir ja auch immer gesagt wurde, wenn es dann bis zum nächsten Tag nicht da ist, dann wird es ja wahrscheinlich geholt. Mhm. Bis auf die eine Oberärztin, die mir das Bändchen gelegt hat, die meinte dann, nein, wir haben Zeit, aber das schwebte für mich irgendwie immer so ein bisschen im Raum. Genau. Und dann wurde immer wieder CTG geschrieben und ich hatte sehr regelmäßige Wehen, aber eben halt noch nicht so stark muttermundswirksam. Also ich wurde dann irgendwann getastet und ich glaube, da war ich bei, weiß ich nicht, 2 Zentimeter oder so. Und dann irgendwann sollte mein Freund nach Hause gehen, weil dann klar war, es war wieder Visite. Und dann eben war ich da so allein in dem Zimmer und es war für mich so, ja, im Bett liegen konnte ich nicht mehr, also liegen tat mir dann weh. Dann bin ich irgendwie immer auf und ab gegangen und mir wurde dann eben gesagt, dass ja im Kreißsaal mein Freund kommen kann und mir hatte auch schon die Hebamme, die das CTG vor der Einleitung gemacht hat, gesagt, ich soll, wenn möglich, relativ bald sagen, ich habe starke Schmerzen, weil dann kann ich in den Kreissaal, da kann mein Freund kommen und ich kann mich dort frei bewegen und habe halt eine Hebamme und keine Schwester. Ja, und irgendwann wurde es dann auch intensiver und dann wurde ich nochmal getastet und mir wurde zwar gesagt, ja, es hätte sich jetzt nicht so viel getan, aber sie fragen mal, ob ein Kreissaal frei wäre. Und dann wurde ich doch hinuntergeschickt. Ich glaube, da war es dann so ungefähr 3 in der Früh. Dann habe ich meinem Freund Bescheid gegeben, dass er wiederkommen kann. Und dann war aber unten gar kein Kreissaal frei. Und ich glaube, ich bin dort 1 Stunde am Gang herumgegangen und habe irgendwie gewartet und mich total ausgestellt gefühlt. Es war halt voll grelles Licht. Und ja, es sind dann irgendwie immer irgendwelche Leute vorbeigegangen. Das fand ich sehr unangenehm, weil auch mein Freund dann relativ lang hergebraucht hat, weil es eben schon in der Nacht war. Ja, und ich glaube, nach ungefähr 1 Stunde haben wir dann einen Kreissaal bekommen. Und genau, ich glaube, dann habe ich erst mal gefragt, ob es etwas zu essen gibt, weil ich irgendwie schon total hungrig und erledigt war. Genau, und dann ging es aber so dahin. Also es war dann, hat dann irgendwie ab da, wo ich hinuntergekommen bin, wo die Kreissäle sind und ich da so im Stiegenhaus herumgewartet habe, ab da sind die Wehen irgendwie da so ein bisschen abgeebbt. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ach, das war jetzt wahrscheinlich total überzogen von mir. Und dann habe ich mich irgendwie so unwohl gefühlt, dass ich da jetzt bin, weil ich gedacht habe, ah, wahrscheinlich darf ich da quasi noch gar nicht sein oder so, weil jetzt lässt es ja eh nach. Das war irgendwie ein unangenehmes Gefühl für mich. Ja. Und dann hatte ich eben eine Hebamme, die mir dann auch die Badewanne angeboten hat. Und bei der hatte ich aber das Gefühl, okay, mit der werde ich nicht warm. Die hat auch nicht so oft vorbeigeschaut. Und dann um 7 Uhr war, glaube ich, Schichtwechsel. Und dann hatte ich eine total liebe junge Hebamme. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, super, mit der kann ich. Und ab da ging es dann auch weiter. Also wieder stärker. Nur haben dann relativ schnell, würde ich mal sagen, sowas wie Wehenstürme angefangen. Also halt das Gefühl, dass wenn es langsam abebbt, es aber dann immer sofort wieder angestiegen ist. Also ich hatte gar keine Pause mehr und dann auch wirklich starke Schmerzen. Ja, da habe ich mich zwar dann einerseits gefreut, dass ich jetzt wieder mehr spüre und es weitergeht, aber es war irgendwann für mich nicht mehr auszuhalten. Also ich glaube, ich habe auch wirklich gebrüllt, womit ich zuerst gar nicht gerechnet hätte, weil ich ja auch diesen Hypnobirthing-Kurs gemacht habe.
Das wollte ich gerade fragen, ob du in der Zeit auch deine Hypnosen praktiziert hast.
Es ist mir gar nicht mehr gelungen. Also ich war total enttäuscht, aber es ist mir nicht gelungen. Ich konnte mir auch nichts mehr vorstellen. Ich hatte einfach solche Schmerzen, dass ich überhaupt, ja, irgendwo ganz woanders war, auch dadurch, dass ich keine Pause mehr hatte, sondern ich dann immer, also zuerst dachte ich mir, ah, jetzt lässt es nach und dann ging es sofort wieder rasant bergauf. Und dann hat aber die Hebamme getastet und meinte, naja, es hätte sich jetzt nicht so viel getan. Also ich glaube, da war ich, weiß ich nicht, bei 2,5, 3 Zentimeter oder so. Und dann eben hatte sie dann irgendwann gefragt, ob ich gerne ein Schmerzmittel hätte. Und obwohl ich eigentlich, also ich bin jemand, ich nehme nie Schmerzmittel, auch nicht, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Regelschmerzen hatte ich auch nicht. Ich glaube, ich hatte davor vielleicht einmal ein Schmerzmittel genommen in meinem Leben. Also das war für mich eigentlich sogar ja etwas sehr Fernes. Und dann habe ich mich eben daran erinnert, dass meine Hebamme ja gesagt hatte, eine PDA wäre im Fall eine gute Option. Und dann haben wir sie angerufen. Ich glaube, mein Freund hat sie dann angerufen und meinte, eben es sieht so aus, es geht jetzt nicht so viel weiter. Die Schmerzen sind ganz stark. Ich glaube, das hat sie dann auch durchs Telefon gehört. Und dann meinte sie, ja, sie fände eine PDA eine gute Option. Genau, und dann habe ich um eine PDA gebeten, die ich dann auch, ich glaube, 1/2 Stunde später oder so bekommen habe. Und da war ich dann wirklich froh um. Weil ich hatte dann schon noch, also ich habe noch intensive Wehen gespürt, aber es war wieder aushaltbar für mich. Und es hat dann eben auch wieder Pausen gegeben dazwischen. Genau. Und dann hat aber die Hebamme auch gesagt, naja, sie will mir nur eben trotzdem jetzt sagen, dass das Ärzteteam demnächst Visite macht. Oder es war vielleicht noch vor der PDA, für mich verschwimmt da so ein bisschen das Zeitliche. Und dass die schon der Meinung sind, naja, wenn jetzt bei mir nichts weitergeht, würden sie gerne einen Kaiserschnitt machen. Und sie, also um mir das mitzuteilen, und hat dann aber auch gesagt, sie wird da ein bisschen, sie findet, mein Befund ist ja nicht so schlecht, das wird sie denen auch sagen, dass sie findet, da tut sich etwas und dass sie gar nicht reinkommen braucht. Und sie hat dann tatsächlich die Ärzte von mir ferngehalten und das immer so ein bisschen beschönigt. Also sehr viel ging da, glaube ich, noch gar nicht weiter. Aber die war total bemüht und sehr positiv und hat mir sehr viel Zuversicht gegeben. Also sie hat mir immer gesagt, dass sie ein gutes Gefühl hat und dass das schon wird. Und hat auch sehr viel, ich glaube, dann Muttermundmassage gemacht. Und mit der Zeit ging dann tatsächlich auch der Muttermund auf. Also es hat sehr lang gedauert. Ich habe für diesen Tag gar kein Zeitgefühl, weil ich glaube, ich war ja ab kurz nach 3, 4 oder so im Kreissaal. Und ja, irgendwann wurde es später Nachmittag und es war klar, um 7 Uhr ist wieder Schichtwechsel. Und zuerst eben die Hebamme war sehr positiv und ich glaube, irgendwann war ich dann auch bei, also meine Fruchtblase ist geplatzt am Vormittag dann. Und dann war ich total froh, dass ich irgendwie dann trotz PDA wirklich intensive eigene Wellen dann hatte, weil das Zäpfchen dann auch oder das Bändchen dann auch rausgeschwemmt wurde, als die Fruchtblase aufgegangen ist. Genau. Also da war ich dann sehr froh, weil ich gemerkt habe, okay, mein Körper kann das jetzt auch so ohne irgendein Zutun. Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass sich ab da dann auch eben wieder mehr getan hat am Muttermund. Und ja, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, eben wurde dann sogar schon gesagt, ich bin schon bei 7 oder 8 Zentimeter und ich war so glücklich, weil ich irgendwie zuerst das Gefühl hatte, ja, da, bei mir geht da eh gar nichts auf, quasi. Und dann hatte ich eben so eine große Hoffnung, dass mit dieser Hebamme noch unser Kind zur Welt kommt. Also wir wussten damals auch noch gar nicht, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen. Und ja, irgendwann ist dann aber so ein bisschen die Hoffnung gesunken und ich weiß, man hat bei den Kreißsälen sehr viel durchgehört und dann habe ich immer wieder gehört, wie im Nebenraum das Kind da war, obwohl die erst nach mir in den Kreißsaal gekommen sind und dann war ich irgendwann total enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, alle kriegen ihre Kinder, nur bei mir bei mir dauert das so ewig. Aber ich habe tatsächlich auch an diesen Tag nicht so viel Erinnerung, also auch nicht, was ich jetzt gemacht habe oder das irgendwie für mich so sehr verschwommen. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr ab da, wo ich die PDA hatte, sollte ich ja zuerst liegen. Und dann hatte ich ja auch das CTG und dann weiß ich, dass ich irgendwie es so mühsam fand, weil meine Bewegung so eingeschränkt war, durch das, weil ich so verkabelt war mit der PDA und dem CTG, dass ich dann auch ich, in meiner Vorstellung dachte ich mir, ja, ich gehe dann mehr auf und ab oder tue Beckenkreisen und ich glaube, ich habe mich aber tatsächlich halt mehr auf dieser Liege bewegt, entweder in Seitenlage oder im Vierfüßerstand oder so, aber ja, weil ständig irgendwo ein Kabel war, das im Weg war. Ja. Genau.
Wie ging's dann weiter?
Dann irgendwann habe ich gemerkt, ich fühle mich nicht mehr so gut, dass ich hatte irgendwann so ein Gefühl von Fieber und ich habe dann irgendwann angefangen, mich zu übergeben nach jeder Wehe. Also da war ich dann schon sehr erledigt, da ist dann hat, war dann auch schon langsam Schichtwechsel, also es war ja dann rund 19 Uhr oder so. Und dann kam eine neue Hebamme gemeinsam mit einer Hebammenstudentin und dann die hat dann gesagt, ja super, Muttermund ist eröffnet und das Köpfchen ist irgendwie schon gut weit unten. Und die haben dann gesagt, ja gut, jetzt dauert es nicht mehr lang. Und haben schon angefangen, die Handtücher aufzuwärmen. Und die Hebammenstudentin hat mir dann auch immer wieder schon so ein warmes Handtuch an den Damm gehalten, um das Gewebe zu schützen. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, okay, oder ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, irgendwie rutscht es nicht weiter. Und die haben dann, also die Hebamme hat dann mit mir ganz viele Positionen ausprobiert, damit das Kind eben noch weiter runterrutschen kann. Und es hat sich dann aber nicht viel weiter bewegt und ich war dann echt schon fertig.
Konntest du dich zu der Zeit, also konntest du wieder aufstehen und gehen? War die PDA noch aktiv oder war es eher so wieder auf dem Bett, wie du vorher beschrieben hattest, im Liegen oder im Vierfüßlerstand versuchen, das Kind optimal ins Becken einzustellen?
Ich hatte dann, glaube ich, wieder eine PDA mir nachgeben lassen. Und das war aber, glaube ich, kurz vor dem Hebammenwechsel oder während dem Wechsel, wo niemand da war. Und dann hatte ich darum gebeten, dass sie es nachstellen, weil dann die Wehen wieder sehr, sehr intensiv waren. Also sehr für mich irgendwie nicht mehr so gut auszuhalten. Und dann habe ich, eben weil ich so verkabelt war, mir, glaube ich, den Zugang von der PDA rausgerissen. Also nur ein bisschen, irgendetwas ist verrutscht. Ich kann mich im Nachhinein dann erinnern, dass ich irgendwo hängen geblieben bin, weil ich mich bewegt habe im Vierfüßerstand. Und dann habe ich schon gemerkt, es hat irgendwo Ratsch gemacht. Und dann habe ich aber drauf vergessen, sehr schnell, weil es war niemand im Raum. Und genau, dann von dem her macht es Sinn, dass dann die PDA nicht mehr so gewirkt hat. Und ich wusste das nur nicht mehr. Also ich habe mich dann irgendwie gewundert, dass ich davon nicht wirklich etwas spüre. Genau, also ich war schon noch verkabelt dann, aber die haben dann mit mir, also aufstehen konnte ich nicht mehr, weil meine Beine waren so schwach. Also ich habe echt schon gezittert, meine Beine waren wie Butter und ich glaube, ich hatte wirklich Fieber. Also es hat dann auch mein Freund gesagt, ich war mich richtig heiß angefühlt, habe total geschwitzt. Und habe mich eben ständig übergeben und ich konnte eigentlich nicht mehr gerade stehen und ich habe mir immer gedacht, okay, ich versuche das zu verbergen, damit keiner merkt, dass ich so fertig bin und sie nicht jetzt vielleicht doch einen Kaiserschnitt machen oder so. Mhm. Ich glaube, es war nicht mehr zu verbergen. Also ich dachte immer, ich kann das verstecken, dass ich eigentlich nicht mehr gerade stehen kann. Ich bin immer wieder dann auch im Stehen eingeschlafen, weil ich richtig durch war. Und dann haben wir eben alles probiert mit so Hirtenstellung und Hocke und Vierfüßerstand und dann irgendwann auch in Rückenlage, wo ich die Beine anziehen sollte und so. Und es ist dann eben, ich glaube, bei +3 haben sie mir gesagt, na ja, sie spüren schon die Haare, aber irgendwie geht's nicht weiter und sie würden jetzt gerne die Saugglocke, also dieses Kiwi, probieren.
Ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was du mit +3 meinst. Wenn man sich das Becken vorstellt, es gibt den Beckeneingang, also die knöcherne Struktur oben, wo quasi der Kopf als erstes reinkommt, dann gibt es die Mitte des Beckens und dann den Beckenausgang, also dann unten, wo das Kind rauskommt. Mhm. Und die Nulllinie ist so an der Mitte des Beckens. Und manchmal wird während der Geburt vielleicht gesagt, sagen die Hebamme oder die Ärzte nach einer Untersuchung, oh, das Kind ist bei -2 oder -1. Das heißt, dann ist der Kopf quasi noch ein Stückchen höher, also eher am Beckeneingang. Nulllinie ist so ungefähr die Mitte vom Becken, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin ja auch keine medizinische Expertin. Und dann +1 und +2 heißt, dass der Kopf wirklich schon dann meistens auch sichtbar oder spürbar ist.
Mhm.
Genau.
Ja. Und dann habe ich mich eben zuerst total gefreut, ja eben, dass der Kopf schon so weit unten ist. Genau, aber das, ja, irgendwo ist er dann trotzdem gesteckt und dann kam eben ein sehr, sehr netter, ich glaube, vielleicht war das ein Kinderarzt, Oberarzt, ich weiß es nicht, der dann eben probiert hat, mit diesem Kiwi nachzuhelfen. Und ich hatte davor immer so eine, ich habe mich nie auseinandergesetzt, was eine Saugglocke ist und habe mir das immer so vorgestellt, was man halt nimmt, wenn ein Abfluss verstopft ist und hatte davor riesige Angst. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, na gut, das ist ja eh ganz klein.
Und es heißt ja Kiwi, weil es ungefähr so groß ist wie eine Kiwi.
Mhm.
Also.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass es deswegen
also
so
heißt. Also ich glaube, oder mhm. Also so habe ich
mir weiß das es gar erklärt, nicht.
Weil es ist ja sehr mhm. klein.
Ja. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Aber das tat eben zum Glück nicht weh. Ich meine, ich hatte auch die PDA, aber der war auch wirklich sehr vorsichtig und hat das dann mehrmals probiert und meinte dann, irgendwie seltsamerweise, der Kopf rutscht immer zuerst runter und dann ein Stück zurück und er spürt zwar, dass eben ich noch ordentlich Druck habe und die Wehen stark genug sind, weil ich habe dann auch nochmal einen Wehentropf bekommen, weil die eben zuerst dachten, vielleicht sein, also braucht es da nochmal etwas, dass das Kind kommen kann. Und ja, irgendwann nach mehrmaligen Probieren hat er gesagt, okay, es dauert jetzt echt schon lange. Ich meine, ich glaube, um 20 Uhr oder so haben die Handtücher vorgewärmt und dann war es, glaube ich, 23 Uhr, als der gemeint hat, irgendwie, es tut ihm so leid, aber es geht nicht weiter runter, das Köpfchen. Und ja, dann irgendwann hat er gesagt, ja, es bricht ihm jetzt auch das Herz eigentlich, aber also die letzte Option ist jetzt eben ein Kaiserschnitt. Also er meinte dann auch, mir geht's gut, dem Baby geht's gut, aber er hat das Gefühl, anders wird das jetzt nicht. Ob das für mich okay wäre, und ich wusste in dem Moment okay, es geht nicht anders. Also ich habe irgendwie mich so nochmal so zusammengerissen gehabt bei jedem Versuch, um nochmal irgendwie jede Kraft, die noch irgendwo gesteckt ist, zu mobilisieren. Und ja, aber ich habe eben dann selber wirklich spüren können, okay, es geht nicht. Deswegen habe ich dann natürlich auch zugestimmt, weil ich auch schon gemerkt habe, irgendwie, ich habe mich gefühlt so kurz wie vorm Ohnmächtigwerden. Also auch durch dieses ganze Übergeben und so, ich war richtig, richtig durch. Genau, und habe dann, glaube ich, unterschrieben oder ich weiß nicht, irgendein Zettel wurde mir hingehalten, dass ich dem zustimme. Genau, und da war es dann eben, glaube ich, circa 23 Uhr. Und ja, er meinte dann eben, ich soll mir keine Sorgen machen, weil dem Baby geht's gut, aber er hätte gerne, dass es trotzdem so in den nächsten 10, 20 Minuten da ist. Ja.
Das heißt, genau. Es war dann ein eiliger Kaiserschnitt. Also ging alles recht zügig.
Ich glaube, also sie haben es mir nicht gesagt. Und es war ja dann, mir wurde gesagt, dass durch den Wehentropf es sein kann, dass die Herztöne abfallen. Und weil das ja CTG immer bei mir war und ich dann so Sorge hatte, war ich ja ständig nur noch beim CTG am Schauen, ob es dem Baby gut geht. Mhm. Das hat mich auch sehr gestresst. Also ich glaube, ich war während der ganzen Geburt irgendwie so im Zeitdruck und ständig dann irgendwie selber am Checken, geht es dem Baby gut, ist das Fruchtwasser noch klar? Also ich war total verkopft irgendwie. Genau. Also es war schon, eben sie haben dann recht schnell gemacht und dann war es nur leider so, ich hatte ja vergessen, dass mir die PDA verrutscht war und dann wollten sie da halt nachspritzen für den Kaiserschnitt und das hat dann nicht funktioniert. Also es eben, ich habe dann immer gespürt, es kommt da irgendwie kalt, aber ich glaube, es war einfach tatsächlich im Zugang irgendetwas rausgerissen oder verrutscht oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat die PDA nicht, also es hat nicht funktioniert. Mich dann immer wieder gezwickt und gefragt, ob es weh tut und es tat mir wirklich jedes Mal total weh. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, es tut ihnen wahnsinnig leid, aber dann braucht es jetzt eine Vollnarkose. Und eben da haben sie dann auch meinen Freund weggeschickt. Und genau, dann habe ich eine Vollnarkose bekommen. Und ja, von dem her kann ich mich nicht, also war ich nicht bei Bewusstsein, als unser Kind auf die Welt gekommen ist. Ja, genau. Und irgendwann bin ich im Aufwachraum munter geworden und ja, dann war unser Baby da und ich weiß noch, ich habe alles nur dreifach gesehen und hatte riesigen Durst und durfte aber noch nichts trinken, weil die eben, glaube ich, Angst hatten, dass ich mich verschlucke. Und dann kam die Hebamme mit dem Baby am Arm und hat mich eben gefragt, ob ich selber schauen möchte, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen oder ob sie es mir sagen soll. Und ich glaube, dann habe ich gesagt, ich sehe alles nur dreifach, sie soll es mir lieber sagen. Ich glaube, ich kann es nicht erkennen. Und dann eben hat sie mir zu unserer Tochter gratuliert. Was ich auch spannend fand, weil mir hatte die Hebamme unter der Geburt dann immer gesagt, sie glaubt, es ist ein Mädchen, weil sie beobachtet, dass bei Mädchen die Herztöne immer so gut sind. Also auch wenn es dann mühsam ist und lange dauert und so, beobachtet sie, dass Mädchen entspannter reagieren. Deswegen glaubt sie, dass es ein Mädchen ist. Das fand ich interessant.
Ach, spannend, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Also ich dachte, es klang so, als wäre es auch nur ihre eigene Beobachtung oder Interpretation gewesen. Ja. Genau. Ja, und ich glaube, dann wurde sie mir angelegt.
Noch im Aufwachraum.
Ja, ich glaube, da sollte ich dann so ein paar Stunden bleiben. Aber ich habe dazu gar kein Zeitgefühl. Also angeblich war ich da so, geboren ist unsere Tochter um 23:35 Uhr. Und ich glaube, ins Zimmer gekommen bin ich erst um 3 Uhr. Aber wann ich aufgewacht bin und was dazwischen passiert ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe angeblich den Ärzten immer Komplimente gemacht und war total lieb zu allen. Aber ich kann mich irgendwie gar nicht erinnern
Ja.
an alles.
Weißt du
Ja.
von deinem Freund, also unter Vollnarkose durfte er natürlich im OP nicht dabei sein, konnte er eure Tochter danach dann gleich sehen, zu sich nehmen?
Ja, genau. Also ich glaube, sie wurde ihm gleich gezeigt und es war dann auch, also die Hebamme hatte, also unsere Hausgeburtshebamme hatte auch gesagt, wenn viel Käseschmiere ist, zum Beispiel, ist das auch ein Zeichen, dass das Kind nicht übertragen wurde. Und das war auch so. Also mein Freund meinte dann, die war komplett voll. Genau, und ich glaube, dann war er auch dabei, als die Hebamme dann eben die, hat dann die Finger, glaube ich, gezählt und die Zehen und so. Also da konnte er dann dabei sein und hat sie dann auch am Arm gehabt, bis ich eben aufgewacht bin. Du konntest sie dann bei meinem Freund sein. Genau. Also irgendwann wurde sie gewaschen, aber. Und nein, und das Erste war, wo ich dann sehr froh war, dass ich nicht dabei war, dass sie ja die Vollnarkose auch abbekommen hat und 10 Minuten Sauerstoff bekommen musste als erstes. Und eben die Ärzte haben dann auch gesagt, es ist alles gut, sie lebt. Aber ich glaube, das war für meinen Freund sehr hässlich anzusehen.
Ja.
Genau.
Ihr seid dann um 3 irgendwie wann ins Zimmer gekommen. Wie war dann die restliche Nacht und wie ging es dir emotional?
Also mein Freund durfte ja leider nicht mitkommen. Und dann wurde ich eben nur gefragt, ob ich das Baby bei mir behalten möchte oder ob ich gerne hätte, dass die Schwestern sie abholen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern, dass sie bei mir bleibt. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es mir ging. Ich war einfach komplett benebelt. Also ich weiß, dass ich dann meine Tochter im Arm hatte und sie geschlafen hat. Und ja, eben um 3 in der Früh kamen wir ins Zimmer. Ich glaube, ich bin dann wirklich eingeschlafen. Und aber dann um 5 Uhr oder um 5:30 Uhr kam dann schon eine Schwester, um mir eine Infusion zu geben. Und ab da konnte ich nicht mehr schlafen. Also da war ich dann munter und ich hatte dann auch eine Zimmernachbarin, die auch am selben Tag ein Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hat. Und der hat relativ viel geweint. Und dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Genau. Und dann bin ich das irgendwie so herumgelegen. Ich glaube, dass meine Tochter geschlafen hat. Die hat generell den ersten Tag, glaube ich, war die auch sehr erledigt und hat, glaube ich, nur ein oder zweimal getrunken und sonst nur geschlafen. Ja, und dann habe ich irgendwie gewartet, weil ich wusste, um 10 kann mein Freund wiederkommen. Also ich habe mich sehr einsam gefühlt, aber ich habe mich gar nicht so gespürt. Und irgendwann, als ich dann mehr zu Bewusstsein gekommen bin, habe ich einfach nur geweint. Ich glaube, ich habe, während ich im Spital war, die ganze Zeit geweint.
Und wie lange warst du
Ja.
noch im Krankenhaus?
Relativ kurz dann tatsächlich, weil es mir eben dort gar nicht gut ging. Also mir ging es generell schon wegen der Geburt nicht gut, weil ich halt das Gefühl hatte, irgendwie ich habe versagt und dass ich irgendwie ja nicht dabei war, als meine Tochter rausgekommen ist und wie schrecklich das für sie sein musste. Und so, und eben mir wurde dann ja nach der Geburt hat mir der Arzt, der auch das Kiwi probiert hatte, gesagt, es hätte gar nicht gehen können, weil mein Becken zu schmal war. Meine Tochter hatte nämlich fast 4 Kilo bei der Geburt. Und ich bin eher schmal gebaut. Also eben, das muss jetzt nicht unbedingt was sagen. Meine Gynäkologin meinte dann, ja, bewundert sie jetzt nicht, dass ein beinahe 4 Kilo Baby jetzt bei mir nicht unbedingt durchgepasst hat. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das nur so gesagt war, damit ich mich nicht wurme. Ja, aber dann war ich nur noch 2 ganze Nächte, also eben. In der ersten Nacht bin ich ja erst aufs Zimmer gekommen und dann war ich nur noch 2 Nächte da, weil ich dann gerne nach Hause wollte. Also mir wurde da dann zwar gesagt, ich sollte noch eine Nacht bleiben, Und dann habe ich nach dem Grund gefragt und dann wurde mir nur gesagt, weil ich ja noch so erschöpft bin und so fertig aussehe, damit ich mich erholen kann. Und habe ich halt gesagt, ich kann mich hier gar nicht erholen, weil es war auch so, mein Freund konnte eben in den Besuchszeiten da sein und in der Zeit dann eben unsere Tochter wickeln. Aber in der Nacht war man da ja selber für alles zuständig und die Schmerzen nach dem Kaiserschnitt waren für mich wirklich die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem Leben gespürt habe. Also dann hatte ich echt immer das Gefühl, ich brauche 10 Minuten, um aufzustehen und zum Wickeltisch zu gehen, gekrümmt wie eine alte Frau. Also ja, bloß es kam ständig ja jemand rein und wollte etwas von mir oder von meiner Zimmernachbarin. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann mich da nicht erholen und ich möchte einfach nach Hause. Und dann hatten sie mir auch eine Psychologin geschickt, was ich sehr toll fand, weil die eben, glaube ich, schon ja gecheckt haben, dass für mich die Geburt absolut anders verlaufen ist, als ich es mir gewünscht hatte. Und die kam dann einmal am Tag zu mir und hat dann auch bei der Stationsschwester, Chefin oder so, gesagt, sie fände es aus psychischen Gründen gut, wenn ich so früh wie möglich nach Hause kann. Und wurde mir zwar von den Ärzten abgeraten, aber wir haben dann gesagt, nein, wir machen das. Und ab da, wo wir gesagt haben, wir gehen, wurden wir eigentlich auch rausgeworfen. Also da meinten sie, passt, wir brauchen Ehebett, wann können sie weg sein? Und ich konnte dann nicht mal mehr unsere Tochter stillen, sondern wir mussten dann in der Sekunde unsere Sachen zusammenpacken und gehen. Und es hat auch gar niemand mehr meine Narbe angeschaut oder so. Oder meinen Bauch oder ich weiß nicht. Also es fand ich total seltsam, dass sie mir zuerst abraten und uns dann quasi rauswerfen. Und ja, dann waren wir zu Hause.
Und ist eure Hebamme dann gleich gekommen?
Ja, die war nämlich sogar schon mit dem Fahrrad zum Krankenhaus gefahren, weil sie eben dachte, ich bin noch dort. Und weil wir so ruckartig da alles verlassen mussten, haben wir es gar nicht mehr geschafft, ihr Bescheid zu geben. Und dann stand die vorm Krankenhaus und wir waren aber schon zu Hause. Und dann ist sie aber eben direkt zu uns weitergefahren mit dem Fahrrad. Ja, das war auf jeden Fall sehr toll. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da keine Hebamme zur Nachsorge gehabt hätte, die dann eben gleich herkommt und für mich da ist oder auch meine Narbe anschaut oder so. Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also ich war sehr dankbar.
Wie war denn dann das Wochenbett für dich und wie ging es dir dann emotional so in den folgenden Wochen, Monaten?
Also das Wochenbett, ich würde sagen, in der ersten Woche habe ich echt vor allem geweint. Also einerseits aus Schmerzen und andererseits eben, weil alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, ich war gar nicht so ganz anwesend. Ich war noch total in meiner eigenen Welt. Und dann gab es aber, ich habe halt doch immer wieder von Leuten gehört, ja, Hauptsache ihr seid gesund, Hauptsache euch geht's gut. Dass ich dann halt sehr schnell, oh ja, oder es mir dann gesagt wurde, ich soll mich ja freuen für meine Tochter und so. Dass ich dann nach ein paar Tagen mir gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr so ein Häufchen Elend sein, meine Tochter hat es nicht verdient. Und ab da habe ich mich irgendwie voll zusammengerissen. Wo ich im Nachhinein sagen würde, ich glaube, das war nicht so gut, aber irgendwie habe ich da so einen Schalter umgelegt, da waren dann die Tränen weg und ich war irgendwie, ja, habe versucht, glücklich zu sein. Ja. Was für mich sehr schwer war, ist, dass ich mich nicht gut in meinen Augen um meine Tochter kümmern konnte, weil ich konnte mich ja kaum rühren oder aufstehen. Und das weiß ich, das hat sich für mich so blöd angefühlt, dass mir vorkam, es war für mich so schwer, sie zu halten. Also es sei denn, sie ist halt auf mir draufgelegen oder so. Ja, das war halt eine ganz andere Vorstellung. Also ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte, wie es dann ist, wenn das Baby da ist. Ja, das war, glaube ich, für mich die größte Schwierigkeit.
Aber wie lange dann hat es gedauert, bis du so für dich gedacht hast, okay, jetzt ist die Narbe so weit verheilt, dass ich mich wieder gut bewegen kann?
Also es hat schon ziemlich gedauert. Also ich wurde dann auch von meiner Hebamme, ich glaube nach 10 Tagen oder so, zur Kontrolle zu einer Frauenärztin geschickt, weil sie meinte, meine Gebärmutter zieht sich nur sehr, sehr langsam zusammen. Es war dann aber alles okay. Es hat einfach nur bei mir länger gedauert. Und das weiß ich noch, da waren wir, glaube ich, nach 10 Tagen oder knapp 2 Wochen und das war für mich noch sehr schwierig. Also ich hatte auch ziemliche Kreislaufprobleme. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur die Narbe war. Ich glaube, es war auch in Summe, dass ich mich körperlich einfach richtig mies gefühlt habe. Also ich glaube, es hat, ja, nach 2 Wochen konnte ich dann so ein bisschen herumgehen. Also vielleicht nach 3 Wochen. Aber gefühlt hat es bei mir von dem auch, was mir meine Hebamme gesagt hat, wie sie das von anderen Frauen kennt, bei mir länger gedauert. Ja, aber es hat dann eben, mein Freund hatte keinen Papamonat, sondern war nur, ich glaube, 1 Woche voll zu Hause und dann so halb zu Hause und hat dann auch Homeoffice gemacht. Und ab da musste ich mich ja dann auch irgendwie so ein bisschen zusammennehmen. Also ich hatte dann zwar schon, ich glaube, meine Mutter war relativ regelmäßig da, weil ich ja doch noch sehr schwach war. Aber ich glaube eben, dass ich deswegen halt auch früher versucht habe, mich zusammenzunehmen. Aber ich habe mich auch sehr lange sehr instabil in der Mitte gefühlt beim Gehen. Ja.
Genau. Oh Mann, das tut mir total leid zu hören, was du da beschreibst. Das ist einfach alles sehr, sehr viel.
Ja, es war schon, ja, auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich war dann einfach nur glücklich, dass wir zu Hause waren. Für mich ist echt ein Krankenhaus, ich ekel mich da so. Ich habe da auch immer das Gefühl, ich muss sofort mich duschen, alles in die Wäsche geben, Haare waschen. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich war eben, es war auch das erste Mal, dass ich im Krankenhaus war oder halt aufgenommen war. Deswegen, glaube ich, war ich primär dann einfach dankbar, dass wir zu Hause sind, obwohl das sehr fordernd war, auch im Nachhinein, dass, obwohl mein Freund viel zu Hause war, er dann ja doch viel im Homeoffice war und ich dann ständig das Gefühl hatte, ich störe ihn jetzt vielleicht, wenn ich was brauche. Also ich hatte dann ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas gebraucht habe und habe dann manchmal irgendwie sehr früh versucht, mir irgendwie alles selber zu machen und bin dann aber manchmal echt fast wieder umgekippt. Also habe dann einmal habe ich dann gerufen, weil mir schwarz vor Augen geworden ist und ich wieder ins Bett gebracht werden musste. Also das fand ich im Nachhinein sehr schade. Obwohl mir das Wochenbett eigentlich sehr wichtig war, hatte ich das Gefühl, haben wir es nicht hinbekommen, das gut vorzubereiten. Ja.
Oh Mann, das, ja, da, ich finde das immer so schade, weil ich denke, dass das Wochenbett ist so wichtig für die Regeneration gleich nach der Geburt, egal wie die Geburt verlaufen ist, aber auch einfach für die nächsten Jahre und dass das einfach in der heutigen Zeit manchmal auch sehr schwer ist mit Jobsachen, dass die Partner sich vielleicht nicht genügend Zeit nehmen können und auch einfach, ja, dass wir nicht mehr das sprichwörtliche Dorf um uns herum haben, das uns da helfen kann.
Das stimmt. Und ich glaube ja auch, dass es so gewohnt ist, dass man immer erreichbar ist. Also auch von der Arbeit her, das ist, denke ich mir, früher, wo man dann halt nicht immer am Handy und per E-Mail sofort erreichbar war. Also mir kommt vor, heutzutage will ja auch niemand mehr warten, weil halt immer alles sofort gehen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch total viel ausgemacht hat.
Ja.
Ja. Genau.
Liebe Anina, geht's dir denn jetzt? Die Geburt ist ja jetzt auch noch nicht so lange, lange her.
Ja, also ich würde sagen, es wechselt. Also mir hat dein Podcast, um ehrlich zu sein, voll geholfen, weil ich eben gemerkt habe, irgendwo, glaube ich, habe ich einfach was runtergeschluckt und es steckt da irgendwie so. Und ich bin halt natürlich total beschäftigt mit kleinem Baby, das mir vorkommt. Ich glaube, wenn ich dann den Raum geben würde, würde da noch sehr viel raussprudeln. Und manchmal, eben, ich habe dann bei deinem Podcast immer wieder gesucht nach Sachen, eben entweder jemand, der auch einen Kaiserschnitt hatte oder der eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt hatte oder der einen Termin überschritten hat. Und das hat mir dann total geholfen, weil dann auch manchmal so Tränen kommen konnten. Einfach dadurch, dass ich eine andere Geschichte höre, die irgendwelche Parallelen hat. Also, mir kommt vor, es, was mich immer noch so ein bisschen belastet ist, dass ich mich manchmal frage, war das wirklich so, dass meine Tochter nicht durch mein Becken gepasst hat? Weil ich dann zum Beispiel, ich war bei einer neuen Frauenärztin zur Nachsorge und die meinte dann, ohne bei der Geburt dabei gewesen zu sein, naja, wenn man dann schon Sauglocke probieren kann, dann muss das Kind ja durchpassen. Sie hatten einfach keine stark genug Wehen und sowas. Und ich glaube, es war ihr gar nicht bewusst, was die auslöst. Also ich habe das Gefühl, irgendwie ist es für mich noch nicht so ganz abgeschlossen, diese Frage nach dem Warum. Auch wenn ich weiß, es wird mir jetzt keiner sagen können. Also ich glaube, wenn ich mehr bei Bewusstsein gewesen wäre, damals hätte ich diesen Arzt noch genauer befragt, der dann meinte, sie hätte nicht durchpassen können. Also ja, ich würde sagen, es geht mir okay damit. Und denke mir, okay, das war jetzt quasi der Weg, der für uns am sichersten war. Aber manchmal gibt es schon so die Momente, wo ich mir denke, ach, wenn ich mich nicht so gestresst hätte, dann wegen dieser Einleitung, die eventuell in 10 Tagen kommt oder so, wäre es dann vielleicht gegangen. Also ich habe schon öfter mal so Gedanken nach, hätte, wäre. Aber ich muss sagen, jetzt so, auch wo ich halt auch keine Schmerzen mehr habe, geht es mir auch viel besser damit. Also ich fand, glaube ich, auch die Schmerzen sehr belastend. Und eher auch, was ein Thema ist, ist, dass ich mir denke, ah, wie ist es dann vielleicht bei einer nächsten Geburt? Ist vielleicht mein Becken einfach komisch, dass da keine Kinder durchpassen oder so? Aber ja, sonst versuche ich auch, dass ich meine Narbe eben massiere und einöle und mir denke, okay, das war jetzt quasi das, der Weg von meiner Tochter.
Ja.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ganz lange reden, aber ich glaube, hier ist vielleicht auch einfach ein guter Zeitpunkt, ja, einen Schlussstrich zu ziehen. Anina, ich danke dir, dass du so ja so verletzlich und so ehrlich deine Geschichte mit uns geteilt hast und wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute. Und
Dankeschön.
Wenn du noch ein zweites Kind hast, dann würde ich mich sehr freuen, auch da die Geburtsgeschichte zu hören.
Ja. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ich finde das eben sehr, sehr schön, was du da machst. Weil so als Schlusssatz, was für mich eine Inspiration war, ich habe ja manchmal überlegt, ob ich meine Geschichte erzählen möchte oder nicht. Aber ich weiß, als ich so weit über Termin war, war ich nur am Suchen, gibt es irgendjemanden, der auch bei 10 Tagen die Einleitung abgelehnt hat? Und ich habe irgendwie nichts gefunden. Und deswegen, ja, bis dann halt dann erst nach der Geburt bei deinem Podcast. Genau.
Super.
Also vielen Dank.
Ja, danke fürs Teilen.
Das war die Geburtsgeschichte von Anina. Meine große Vision mit dem Geburtsgeschichten-Podcast ist es ja, dass das Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wieder mehr präsent wird in unserer Gesellschaft und das offene Reden und der offene Austausch darüber. Und ich würde mir total wünschen, dass in Zukunft auch viele Frauen, die noch gar nicht schwanger sind, aber vielleicht einen Kinderwunsch haben oder wissen, dass sie irgendwann mal Kinder kriegen möchten, diesen Podcast hören. Und du kannst mir helfen, diese Vision wahr werden zu lassen, indem du diese Woche den Podcast vielleicht mit einer Frau in deinem Umfeld teilst, die noch keine Kinder hat, aber offen ist, in Zukunft mal Kinder zu haben. Vielen Dank und bis nächste Woche.